Zum Programm von Radio Prag begrüßt Sie am Mikrofon Silja Schultheiß. Zunächst die Nachrichten. Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík ist heute zu eintägigen Gesprächen in der Bundesrepublik Deutschland eingetroffen. Ziel seiner Verhandlungen mit Vertretern der politischen und militärischen Führung ist es, weitere Formen der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit beider Länder zu erwägen. Tvrdík begann seinen Deutschlandbesuch in Potsdam, wo er das Oberkommando der deutschen Auslandsstreitkräfte besuchte. Für den Nachmittag ist ein Treffen mit den Vorsitzenden des Auslands- und Verteidigungsausschusses des Bundestages in Berlin geplant. Abends wird der tschechische Verteidigungsminister von seinem deutschen Amtskollegen Rudolf Scharping empfangen. Der erste Block des umstrittenen südböhmischen Atomkraftwerks Temelin hat nach 19-monatigem Testlauf die Erlaubnis zum Probebetrieb erhalten. Die staatliche Atomsicherheitsbehörde übergab heute der Leitung der Anlage in Anwesenheit von Regierungschef Miloš Zeman die nötigen Dokumente. Temelin-Gegner kritisierten die Erlaubnis 4 Tage vor den Parlamentswahlen als theatralischen Stimmenfang. Die Chefin der Atomsicherheitsbehörde Dana Drábová sprach dagegen von einem Meilenstein für Tschechien. Auch Zeman sagte, von nun an sei das Land in der Energieerzeugung ein Stück eigenständiger. Im Probebetrieb soll der erste Block zunächst 18 Monate lang mit Maximalleistung laufen und dabei 1000 Megawatt Energie ins Stromnetz speisen. Der erste Reaktorblock der Anlage, die nach Ansicht von Kritikern gefährliche Sicherheitsmängel hat, war im Oktober 2000 testweise angefahren worden. Nach Meinung von Präsident Václav Havel haben einige demokratische Parteien in Tschechien die Themen, Losungen bzw. Kurzschlussdenkweisen der Extremisten übernommen und letztere damit an den Rand des politischen Spektrums gedrängt. Dies sagte Havel in einem Interview im Gemeinschaftsprogramm des tschechischen Rundfunks und des Senders Radio Freies Europa. Der Schriftsteller und Publizist Ludwig Vaculík und der Bergsteiger und Fotograf Reinhold Messner haben am Sonntagabend den Jahrespreis der Stiftung Pangea im Prager Broadway Theater übernommen. Der Preis, der bereits zum 10. Mal verliehen wurde, gilt als Ausdruck der Anerkennung für Persönlichkeiten, deren hervorragende Berufsleistungen mit einer ethischen Dimension verbunden sind. Die Polizei und Zollbehörden haben einen organisierten Ring tschechischer Drogenhändler zerschlagen, die die Einführung der Droge Ecstasy aus den Niederlanden und ihren Verkauf auf dem Gebiet der Tschechischen Republik planten. Unmittelbar darauf gelang es der niederländischen Polizei, den Hersteller und Lieferanten der Droge zu fassen und sein Labor zu beschlagnahmen. In Prag, Brno-Brünn und Ostrava-Ostrau waren Ende Mai 15 Menschen im Alter von 20 bis 40 Jahren festgenommen und des Besitzes und Verkaufs von Drogen beschuldigt worden. Im Mai ist bereits zum 4. Mal in diesem Jahr ein Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnet worden. Von 8,8% im April sank sie um 0,2 Prozentpunkte auf 8,6%. Damit ist die Zahl der als arbeitslos registrierten Menschen um etwa 8.500 zurückgegangen. Derzeit gibt es in Tschechien insgesamt 447.877 Erwerbslose. Soweit die Meldungen. Im Anschluss erwartet Sie jetzt meine Kollegin Martina Schneibergova zum Tagesecho. Danach geht es dann weiter mit der Sendereihe Eurodomino.
Tagesecho.
Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie unter anderem die folgenden Themen vorbereitet. Wie ging das Fernsehduell Spidla versus Klaus aus? Vor 60 Jahren wurde die Gemeinde Lidice von den Nazis dem Boden gleichgemacht. Der Schriftsteller Viktor Fischer erinnert sich an die Reaktionen der Welt auf das grausame Ereignis. Und in unserer Wahlserie befassen wir uns mit der Kulturpolitik. Nach dem Tagesecho bringen wir das regelmäßige Eurodomino. Am Sonntag gab es beim TV-Sender Nova zum heiß erwarteten Verbalduell zwischen dem Premierkandidaten der Sozialdemokraten CSSD Wladimír Špidla und seinem Rivalen von der bürgerdemokratischen UDS Václav Klaus. Olaf Barth berichtet.
Die direkte Konfrontation der Leader der beiden stärksten Parteien sollte unter anderem den zahlreichen noch unentschiedenen Wählern, nach einigen Umfragen bis zu 25%, bei der am kommenden Wochenende zu treffenden Entscheidung helfen. Glaubt man den Soziologen und Politologen, die den Fernsehstreit der beiden Spitzenpolitiker verfolgten, so hatte Spidla, wie schon bei einem ähnlichen Duell vor einer Woche, die Nase knapp vorn. Er sei etwas überzeugender aufgetreten, meinte auch der Medienexperte Jan Jirák. Überzeugend war der Sozialdemokrat vor allem in seiner Ablehnung gegenüber einer großen Koalition mit den Bürgerdemokraten.
Das
kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Václav Klaus vertritt einige politische Konzepte, die ich für ausgeschlossen halte. Ich bin überzeugt, dass eine Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokratie und ODS das Land nicht voranbringt, sagte Spidler, der eine Zusammenarbeit mit den sogenannten Koalitionsparteien favorisiert. ODS und CSSD trennten zu unterschiedliche politische Paradigmen.
Da
ist einerseits das Konzept eines liberalen, egoistischen Staates und andererseits eines sozialen Staates. Das ist ein wahrlich entscheidender Widerspruch, so Spidler. Obwohl sein Kontrahent Klaus eine Koalition mit den Sozialdemokraten nicht ausschließen wollte, betonte er, dass eine Einparteienregierung für das Land sicher besser wäre.
Es ist sehr traurig, dass wir zu einer weiteren Koalitionsregierung verurteilt sind, also zum erneuten Suchen nach einem Koalitionspartner. Das ist für niemand ein Vorteil, aber vor allem nicht für die Bürger.
Doch eben diese Bürger scheinen nicht nur wegen der TV-Duelle den Sozialdemokraten mehr zu vertrauen. Zum ersten Mal seit Monaten sah am Montag auch das Meinungsforschungsinstitut STEM die CSSD mit 24,3% vorne liegen, gefolgt von der ODS mit 21,3%. Klaus hingegen scheint im Endspurt noch einmal alles auf die Karte der Verteidigung der nationalen Interessen zu setzen. So betonte er am Sonntag, falls die EU nicht bereit sei, der Tschechischen Republik vor dem Hintergrund der umstrittenen Beneš-Dekrete eine Garantie bezüglich der Unantastbarkeit des Staatsgebietes und der Eigentumsverhältnisse zu geben, könne er die tschechischen Bürger nicht auffordern, in einem Referendum für den EU-Beitritt zu stimmen.
Vor 60 Jahren, am 10. Juni 1942, wurde die Gemeinde Lidice bei Kladno von den Nazis dem Boden gleichgemacht. 173 Männer wurden hingerichtet, die Frauen wurden in Konzentrationslager gebracht. Dort starb auch die Mehrheit der Kinder aus Lidice. Der brutale Racheakt der Nazis erweckte weltweite Reaktionen. Vor einigen Tagen wurde in Tschechien zum ersten Mal ein britischer Dokumentarfilm über Lidice gezeigt, der bereits 1942 auf Initiative des Schriftstellers Viktor Fischer gedreht wurde. Fischer, der 1939 von den Nazis aus Böhmen nach Großbritannien emigrierte, war damals im Außenministerium der tschechischen Exilregierung tätig. Er war unter anderem persönlicher Sekretär des damaligen Außenministers Jan Masaryk. Fischer bearbeitete die literarische Vorlage für den Film Silent Village, das stille Dorf, in dem der Regisseur Humphrey Jennings die Ereignisse von Lidice in das Dorf Cymgyd in Wales übertrug. Viktor Fischl, der an der Vorführung des Films vor einigen Tagen in Prag teilnahm, fragte ich danach, wie er auf die Idee kam, das Schicksal der Bewohner von Lidice auf diese Weise darzustellen.
Die Hauptidee war, dass man Leuten nahebringen kann, das Schreckliche, was damals geschehen ist, dadurch, dass man sich vorstellt, es ist nicht in irgendeinem fernen Land geschehen, sondern in einem Land, das sehr nahe von London ist, in Wales. Das war eine von den Sachen, die ich damals nach der Lidice Tragödie gemacht habe. Eine andere, das erste war ein langes Gedicht, eine Poema, die hieß das tote Dorf, Mrtvaves. Das wurde sofort ins Englische übersetzt von einem sehr guten englischen Dichter, Laurel Lee. Es ist auch im Polnischen erschienen. Eine andere Sache, die ich inspiriert habe, war ein Sammelbuch. Ich war damals Sekretär des tschechischen Penclub in Exil. Und ich habe mich an die Bandclubs in der ganzen Welt gewandt und habe Gedichte und Geschichten und Äußerungen von Dutzenden von bekannten Schriftstellern bekommen, sodass das Buch wirklich ein positives politisches Argument geworden ist. Und das dritte war eben dieser Film.
So war der Schriftsteller Viktor Fischer, der bald seinen 90. Geburtstag begehen wird.
Wahlen 2002.
Kulturminister Pavel Dostal hebt hervor, dass während seiner Amtsperiode legislative Bedingungen für den Kulturbetrieb geschaffen wurden. Unumstritten ist jedoch auch das, dass unter ihm die Kulturausgaben auf ein Minimum seit 1989 gesunken sind. Mit Einzelheiten der Kulturpolitik der vergangenen 4 Jahre befasst sich im Folgenden Markéta Maurová.
Urhebergesetz, Pressegesetz, das Gesetz über das tschechische Fernsehen, Bibliothekengesetz, Kirchengesetz und jenes zum Schutz von Museensammlungen sowie über die Rückgabe von unrechtlich ausgeführten Kulturgütern. Diese legislativen Normen kann Minister Pavel Dostal auf der Habenseite verbuchen. Und seine größten Niederlagen? Er selbst nennt die Ablehnung des Gesetzes zur Denkmalpflege sowie der Gesetze im Bereich der Kinematografie, die neue Finanzierungswellen schaffen sollten. Als seinen großen Erfolg betrachtet der Minister hingegen die Stabilisierung der sogenannten Haushaltsorganisationen, das heißt der Organisationen, die direkt aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Nationaltheater, Tschechische Philharmonie, Nationalgalerie und weitere. Seine Bemühungen dennoch, sie in öffentlich-rechtliche Institutionen zu verwandeln, scheiterten. Dies bedauert auch der scheidende Direktor des Nationaltheaters in Prag, Jiří Srstka.
Ich bin der Meinung, dass die Rechtsform der staatlichen Haushaltsorganisationen ein Residuum des vergangenen Regimes ist und als eine Art Muff oder wegen einer gewissen Nekrophilie bis heute überlebt hat. Ich glaube, dass es nicht nur das Nationaltheater, sondern auch weitere hervorragende Kulturinstitutionen betrifft. Sie sollten öffentlich-rechtlich sein. Der Status der Haushaltsorganisation lässt sich nicht erhalten.
Die Wirkung Pavel Dostals im Amt des Kulturministers wurde von zahlreichen Kontroversen mit der Expertenöffentlichkeit und von Entscheidungen begleitet, die die Empfehlungen der Fachleute nicht respektierten. Einer der umstrittensten Fälle war die Ernennung von Milan Knižák zum Generaldirektor der Nationalgalerie.
Knižák schaffte es, eine ständige Exposition im Messepalast zustande zu bringen, die von ganz Europa gelobt wird. Er schaffte es, den Umbau des Kinski-Palastes zu Ende zu führen, was kein Direktor vor ihm schaffte, und so weiter. Mich interessiert daher in erster Linie seine Arbeit.
Mit ähnlichen Worten unterstützte Dostal wiederholt seinen Lieblingsdirektor. Gegen Einwände der Fachleute sowie gegen Vorwürfe, die durch rassistisch gefärbte Äußerungen Knižáks an die Adresse der Roma hervorgerufen wurden. Im letzten Jahr verbot Dostal des Weiteren, ohne Diskussion, die Ausfuhr von wertvollen Kunstwerken ins Ausland, wodurch er mehrere Projekte, unter anderem die diesjährige tschechische Saison in Frankreich, gefährdete. Als der Minister 1998 das Kulturressort übernahm, erklärte er, er würde 1% des Staatshaushalts als eine relativ würdige Summe für die Kultur betrachten. Er konnte sie jedoch nicht erkämpfen, wobei die Jahresausgaben im Kulturbereich in diesem Jahr nur 0,66% des Haushalts erreichten. Die unerfreuliche Lage schlägt sich unter anderem im drohenden Niedergang einiger Literaturzeitschriften nieder, auf den die Chefredakteure vor 2 Wochen in einem offenen Brief an Dostal hinwiesen. Ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit prägte sich Pavel Dostal besonders durch sein theatralisches Auftreten und durch zahlreiche Shows ein, mit deren Hilfe er sein Image pflegte. Trotz seiner Kontroversen konnte er sich die Sympathien jener etwa 50% der Bürger bewahren, die er vor 4 Jahren hatte, und schließt seine Amtszeit als der 5. beliebteste Minister des sozialdemokratischen Kabinetts ab.
Das war die heutige Folge unserer Wahlserie. Dieses hebräische Gebet erklang am Sonntagnachmittag während des Gottesdienstes in der katholischen Kirche in der Stadt Lipčice nad Vltavou. Unter dem Motto »Eine stille Stimme für das Heilige Land« fand dort auf Initiative des katholischen Pfarrers Petr Bubeníček zuerst ein ökumenischer Gottesdienst statt. Im Anschluss daran wurde im Garten neben der Kirche ein Konzert veranstaltet, in dem sich unter anderem so bekannte tschechische Liedermacher wie Vladimír Merta oder Petr Ludka vorstellten. Professor Tomáš Halík, Präsident der Tschechischen Christlichen Akademie, würdigte dieses Treffen mit den folgenden Worten.
Na, das ist eine kostbare Gelegenheit, öffentlich zu sagen, dass das Heilige Land ist Heimat der drei abrahamischen Religionen. Ich bin der Meinung, dass das interreligiöse Dialog für die heutige Welt ganz wichtig ist. Und besonders wir, Christen und Juden, waren gemeinsame Wurzeln. Und wir können den Gestalt Jesu und seine Botschaft und sein Schicksal besser zu verstehen, nur im Kontext der jüdischen Religion. Und auch für die Juden ist das inspirativ, die christliche Gedanken, die christliche Mystik, die christliche Theologie. Und das war wirklich eine sehr kostbare Gelegenheit für diese freundliche Begegnung. Und für alle das war ein großes Erlebnis, den jüdischen Rabbi hebräisch, also in der Sprache Jesu, in der katholischen Kirche während der Messe beten. Und viele Christen waren wirklich sehr bewegt. Und ich hoffe, das war ein Signal der Hoffnung, dass wir Leuten der verschiedenen Religionen können friedlich zusammen beten, zusammen sprechen, zusammen arbeiten. Das war ein Zeichen unserer Solidarität mit allen Leidenden in Israel. In unserer Studentenkirche war mehrmals schon eine Begegnung mit den Juden, mit der jüdischen Gemeinde zu Prag, aber auch mit den palästinensischen Studenten. Und wir sind nicht einseitig, wir können wirklich die Solidarität mit allen fühlen.
Soweit Professor Halik, der Rabbiner von Ostrava betonte während des Treffens. Kommen wir und beten wir gemeinsam, damit der alte Hass, der von der Eifersucht ausging, von der Welt verschwindet. Und dass anstelle dessen die Liebe und der Frieden kommen. Mit dem Bericht aus Lipčice nad Vltavou ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit dem Eurodomino.
Eurodomino Tschechien.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Eurodomino. In der Tschechischen Republik, deren EU-Beitritt nahezu vor der Tür steht, ist in den letzten Monaten die Zahl der EU-Gegner angestiegen. Worauf ist dies zurückzuführen? Welche Ereignisse haben die gesunkene Unterstützung des EU-Beitritts seitens der tschechischen Bürger beeinflusst? Könnte dies bei einem Referendum eine ernsthafte Gefahr für den Beitritt sein? Damit beschäftigen wir uns jetzt in den folgenden Minuten. Am Mikrofon sind
Lothar Martin
und Dagmar Keverlova. Ende Mai wurden Ergebnisse einer Meinungsumfrage präsentiert, die in den letzten Monaten somit zu den schlechtesten Nachrichten bezüglich des EU-Beitritts überhaupt gehörten. Die Zahl der EU-Gegner ist der Umfrage zufolge um ganze 16% angestiegen und den EU-Beitritt Tschechiens unterstützen somit nur 41% aller Tschechen. Die verschiedenen politischen Parteien sehen dafür unterschiedliche Ursachen. Die Koalition und ihre Co-Chefin Hanna Marvanová hat hierfür die folgende Begründung. In Anbetracht der Tatsache, dass der Anstieg der Gegner und die Senkung der Befürworter des EU-Beitritts Hand in Hand gehen und es handelt sich um mehr als 10%, wird es kein statistischer Fehler sein. Die Agentur selbst, die die Meinungsumfrage durchgeführt hat, hat festgestellt, dass diese Entwicklung zwischen Januar und Mai erfolgte, als die kontroverse Diskussion um die Beneš-Dekrete stattfand. In der Öffentlichkeit steigt die Besorgnis, dass die Dekrete nach dem EU-Beitritt aufgehoben und eigentumsrechtliche Fragen angezweifelt werden. Die Agentur hat meiner Meinung darin recht, dass dieses Ergebnis eine Folge der nationalistischen Kampagne ist, die gewisse Parteien führen. Soweit Hanna Marvanová. Die Bürgerdemokraten oder es geben der EU selbst die Schuld. Jiří Zvěřina, Vorsitzender des Ausschusses für europäische Integration im Abgeordnetenhaus.
No tak já si myslím, že je evidentní, že v posledních měsících se...
Ich glaube, dass es offensichtlich ist, dass in den letzten Monaten über unseren Beitritt viel konkreter gesprochen wird. Die Phase, wo wir die EU als ein Lazarett für alle unsere Krankheiten dargestellt haben, ist vorbei. Jetzt sprechen wir über den konkreten Beitritt und ich glaube, dass die Konkretisierung gewisser Themen eine Abneigung hervorruft. Dazu gehören die Einschränkung der Freizügigkeit der Personen oder andere Regelungen, wie letztens der Vorschlag der EU-Kommission über die Reduzierung der Zahlungen an die neuen Mitgliedsländer bis zum Jahre 2013, anfangs auf ganze 25%. Das nimmt die Öffentlichkeit wahr und reagiert darauf. Ich nehme an, sobald sich die Sachen klären werden, wird die Unterstützung wieder steigen. Ohne Einfluss bleiben auch die bilateralen Probleme mit Österreich nicht, vor allem wegen des Kernkraftwerks Temelin, sowie mit Österreich, Deutschland und Ungarn die Probleme über die Vergangenheitsbewältigung zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ans Licht bringen des alten Hasses trägt große Schuld daran.
Anzumerken wäre nur, dass die Freizügigkeit der Arbeitskräfte bereits letztes Jahr beschlossen wurde und sich dementsprechend eigentlich nicht ein Jahr später auf die Unterstützung negativ auswirken kann. Und was meint dazu der unabhängige EU-Experte, Politologe Rudolf Kučera?
Unlängst las ich in der Zeitung eine Aussage von Vizepremier Rychetský, dass wenn die Tschechen den EU-Beitritt ablehnen würden, dies auf der Unwissenheit oder Dummheit dieses Volkes basieren würde. Ich denke genau das Gegenteil. Wenn so etwas passieren sollte, passiert es aufgrund der Unwissenheit und Dummheit unserer politischen Repräsentation. Ich glaube, dass die sinkende Befürwortung des EU-Beitritts mit der dummen Handlungsweise unserer Politiker zusammenhängt. Erstens können sie den Bürgern die tatsächlichen Vorteile des Beitritts nicht erklären. Das, was man wirklich konkret erwarten kann, was sie gewinnen werden. Damit meine ich rechtliche und soziale Sicherheit, mehrere Freiheiten und nicht zuletzt größere Menschenwürde. Darüber spricht man fast nicht.
Auch Rudolf Kučera macht für die Situation die, seinen Worten nach, ziemlich sinnlose Hysterie um die Benesch-Dekrete verantwortlich, die die Menschen verunsichert. Könnte diese Situation den EU-Beitritt Tschechiens bei einem Referendum ernsthaft gefährden? Politologe Kučera hierzu weiter.
Sicherlich ja. Wenn dieser Trend fortgesetzt wird, dann glaube ich, dass dieses Referendum sehr knapp ausgehen könnte. Dann würde es sich nur um wenige Prozentteile der Stimmen handeln.
Die Co-Chefin der Koalition Hanna Marvanová ist da seiner Meinung. Ihre Partei bemühe sich darum, den Menschen zu erklären, dass sie den EU-Beitritt nicht nur nicht befürchten sollen, sondern dass er eine große Chance für die Tschechische Republik darstellt. Ich bin überzeugt, dass es möglich ist und deshalb glaube ich, dass so eine Kampagne unverantwortlich ist, den Menschen Angst zu machen, dass nach dem EU-Beitritt eigentumsrechtliche Ansprüche angezweifelt werden und das Ende des Zweiten Weltkrieges revidiert wird, ist unnötig, denn das droht uns nach dem EU-Beitritt nicht. Die EU ist eine Staatengemeinschaft von Rechtsstaaten, in der es nicht möglich ist, nur so ohne Grund die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges zu revidieren. Leider gelingt es im Angesicht dieser Kampagne den EU-Befürwortern nicht, sich diesem ausreichend zu stellen. So Hanna Marvanová. Wo ist denn nun nach einem Ausweg zu suchen? Gibt es eine Chance, dass sich die Einstellung der Tschechen zum EU-Beitritt nach den Wahlen ändern wird? Hanna Marvanová hierzu.
Tak za nejdůležitější považuji to, aby demokratické politické strany.
Das Wichtigste wäre, dass die demokratischen politischen Parteien keine nationalistische Kampagne führen, die den Menschen am meisten Angst gemacht hat. Meiner Meinung nach muss man darauf bestehen, dass diese Themen nur zum Repertoire von extremistischen Parteien gehören. Demokratische Parteien können den Menschen doch nicht mit der Öffnung der Grenzen Angst machen. Dies ist etwas, was wir uns nach der Samtenen Revolution gewünscht haben. Jetzt ist der Beitritt vor der Tür und es wäre ein großer Fehler, wenn dieses Ziel verpasst wird, nur deshalb, weil jemand die Benesch-Dekrete ans Licht holt, ein Thema, das der Vergangenheit angehört und das mit dem EU-Beitritt nicht verbunden werden dürfte. Der ORS-Abgeordnete Zvěřina glaubt, dass bis zum Referendum eine positivere Stimmung in der Gesellschaft herrschen wird.
Wir gehen davon aus, dass die Bevölkerung aufgefordert wird, ihre Zustimmung zum EU-Beitritt in einem Referendum zu äußern, wenn die Beitrittsgespräche beendet werden. Ich hoffe, dass bis dahin alles positiver gesehen wird.
Der Politologe Kučera ist hingegen sehr skeptisch.
Já myslím, že se asi moc nezlepší, protože
ich glaube allerdings, dass sich nicht allzu viel verbessern wird. Die Aussichten, dass die Wahlen so ausgehen, dass wir eine Mehrheitsregierung haben, die den EU-Beitritt energisch bis zum Ende bringen könnte, werden immer kleiner. Die Menschen haben, das sehe ich in den Gesprächen, die ich an der Universität oder auf der Straße führe, immer mehr Abneigung zu den großen Parlamentsparteien und ich höre, dass sie eher kleinere Parteien wählen werden. Die Folge dessen wird eine sehr schwierige Regierungsbildung sein. Ich gehe nicht davon aus, dass eine aktionsfähige Regierung gebildet wird, die die Schwierigkeiten mit dem Beitritt energisch beseitigen könnte und gleichzeitig auch die Bürger überzeugen kann, dass unser wichtigstes Anliegen der schnellstmögliche Beitritt in die EU ist.
Und das war für heute das Eurodomino. Auf ein Wiederhören in 2 Wochen freuen sich
Lothar Martin
und Dagmar Keberlova.
Damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schleiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.